Weiter geht's bei uns im LoRa Magazin. Der Krieg in der Ukraine geht in sein 9. Jahr, doch wir denken, er hätte erst Ende Februar begonnen. Unser Kollege Lennart Kramer ist den Anfängen noch einmal nachgegangen, zusammen mit seinem früheren Dozenten für internationale Politik, Ingmar Niemann. Er befragte ihn zu den geostrategischen Hintergründen und den möglichen Folgen des eskalierenden Konflikts. Wir entschuldigen die schlechte Tonqualität, wollen Ihnen die spannenden Erkenntnisse aber keinesfalls vorenthalten.
Hallo Herr Niemann, schön, dass Sie sich Zeit genommen heute für unser Interview bei Radio LoRa. Herr Niemann, Sie sind geostrategischer Analyst, Dozent für internationale Politik. Sie haben immer wieder Fächer gehabt über die Ukraine, haben sich mit der Gegend beschäftigt, waren auch selber schon dort auf Reisen vor Jahren. Sie haben uns schon in der Uni vor dem Beginn des Bürgerkriegs 2013 erzählt, genau hier wird eine der großen Bruchlinien sein. Da gibt es mehrere. Samuel Huntington hat die aufgezählt. Mit der Bruchlinie waren alle ein bisschen verwirrt, weil wir natürlich aus Deutschland meistens nicht so Anzeichen dafür sehen konnten. Wieso wurde die Ukraine denn 1991/92 in die Unabhängigkeit mitsamt der Krim und dem Donbass entlassen, wenn das so eine Bruchlinie ist? Das ist den Russen ja sicherlich auch aufgefallen, dass es vielleicht zu Problemen kommen könnte, oder? Oder war das denen nicht bewusst?
Ja, ein bisschen bewusst war es ihnen wahrscheinlich schon, aber sie haben natürlich geglaubt, dass im Rahmen der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die sie ja in der Nachfolge der Sowjetunion gegründet haben, hier eine Dominanz Russlands im Sinne von Primus inter pares, also Erster unter Gleichgestellten, vorhanden wäre und dass man natürlich massiv Druck ausüben könnte auf die Ukraine, wenn es denn da zu Problemen käme. Und das erste Beispiel war ja dann auch schon die Abgabe der Atomwaffen, die die Ukraine freiwillig für die Zusicherung der bestehenden Grenzen letztlich im Budapester Memorandum durchgeführt hat. Und damit war man eigentlich soweit zufrieden. Das hat sich dann über die Zeit geändert, weil natürlich auch amerikanisches Interesse in der Ukraine besteht. Denn alle wissen, dass wenn man die Ukraine dominiert, dann hat man Einfluss auf Russlands Entwicklung innerhalb des euroasiatischen Kontinentes. Genau das wollten die Amerikaner natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder sicherstellen, dass sie hier zumindest Zugang haben zu den politisch relevanten Entscheidungen, die die Ukraine voranbringt. Und deshalb gab es die Diskussion über den NATO-Beitritt. Deshalb gibt es jetzt auch die Diskussion über einen möglichen EU-Beitritt.
Man muss dazu auch sagen, es gab zweimal eine Revolution oder einen Putsch, je nach Sichtweise. Und es war jeweils gegen pro-russische Präsidenten. Also das ist ja auch dann sehr aufgefallen, oder? Sehr auffällig.
Sagen wir mal so, es gab Victoria Nuland, die jetzige stellvertretende Verteidigungsministerin, die also schon bei den Unruhen 2014, 2015 in der Region war und die dann vor einem amerikanischen Kongressausschuss auch dokumentierte, dass also die USA 5 Milliarden US-Dollar damals investiert hätten in die Ukraine, um eben Einfluss zu nehmen oder zumindest Einfluss nehmen zu können. Und hier natürlich ihre Interessen auch Schritt für Schritt durchzusetzen. Geworden unter dem Stichwort Fuck the EU, ich darf das nochmal zitieren, weil damit auch klar wird, was für eine Grundhaltung hier besteht. Ja, also die Europäer werden hier nicht als relevant erachtet in dieser Ukraine-Frage, zumindest von Seiten der USA, zumindest soweit es jetzt eben diese Person und auch diese politische Ausrichtung betrifft.
Darf ich jetzt mal zu den Hintergründen der Ukraine fragen, wie ist denn die Ukraine, wie steht die denn wirtschaftlich und geostrategisch da? Also was gibt es für Rohstoffe in diesem Land?
Die Ukraine ist die Kornkammer Russlands immer gewesen, in Teilen auch Europas und in den letzten Jahren sogar auch der Welt. Und wenn die Ukraine ausfällt, dann gibt es vor allen Dingen im Nahrungsmittelbereich massive Probleme, mit denen wir eigentlich weltweit dann umgehen müssen. Wir Europäer sind da ein bisschen better off, sagt man so auf Englisch. Also uns geht es da besser, weil wir in der Regel in der Lage sind, hier selber uns auch zu versorgen. Aber Afrika, Nordafrika, die arabische Welt in dieser Region ist man massiv abhängig von Lieferungen aus der Ukraine. Und deswegen wird es dort in den nächsten Monaten zu sicherlich schwierigen Verhältnissen kommen. Das geht übrigens rüber bis nach Asien. Also wenn man heute auf Sri Lanka schaut, dann sieht man schon, welche Konsequenzen das hat, wenn Nahrungsmittel nicht in ausreichender Menge in das Land kommen. Dann kommt es zu Unruhen, politischen Verwerfungen bis hin zum Bürgerkrieg. Und wir werden abwarten müssen, wie weit das eben ja, die afrikanisch-arabische Welt eben auch massiv dann wahrscheinlich treffen wird.
Ein großer Teil unserer Ernte kommt ja auch aus Russland. Da haben wir jetzt Sanktionen verhängt. Sprich, da wird auch einiges nicht mehr bei uns ankommen. Vielleicht kann das was ausgleichen in Afrika, wenn sie es dann dahin verkaufen.
Also Russland hat bereits angekündigt, dass sie von ihren Nahrungsmittelressourcen wohl nichts verkaufen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch grundsätzlich für die Ukraine, denn der Krieg hat jetzt zu solchen Zerstörungen geführt, dass sie das, was sie eben noch haben, auch für ihre eigene Bevölkerung brauchen. Insofern ist auch ein Nahrungsmittelboykott gegenüber Russland nicht unbedingt zielführend, weil Russland durchaus die Möglichkeiten hat, sich eben auch selber zu versorgen. Anders sieht es aus eben mit den zugesagten Lieferungen in die schon genannten Regionen. Das sind in der Regel um die 50% des Weizenbedarfs zum Beispiel in vielen Ländern der arabischen Welt, also Stichwort Tunesien, Stichwort Ägypten. Die sind also massiv von diesem Weizen aus Russland und der Ukraine abhängig. Sie wissen, dass dieses Weizenbrot, das ja wunderbar eigentlich schmeckt, dort auch Hauptnahrungsmittel ist. Und wenn dann eben dieser Grundnahrungsmittelrohstoff nicht vorhanden ist, dann kommt es zu entsprechenden Folgen, die wir ja schon kennen aus der arabischen Revolution, also dieser Aufbruchssituation vor 11, 12 Jahren. Da war es ja auch so, dass eigentlich die Nahrungsmittelpreise der Anlass waren für die damaligen Demonstrationen und politischen Veränderungen.
Ja, Sie sprechen was an. 2008 war es, glaube ich, dass die Spekulation an Lebensmittelmärkten wieder erlaubt worden ist. Dadurch sind die Preise extrem gestiegen, also durch westliche Spekulation und Gewinnsucht, muss man schon so sagen. Uns hat man erzählt, die Leute wären dort, hätten einen Aufstand gemacht für die Demokratie, aber es war in erster Linie erstmal ein Hungeraufstand.
Also die Entwicklung im Nahrungsmittelbereich an den Börsen hat 2010 bis 2011 ihren Höhepunkt erreicht und hat dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind. Natürlich auch in der Konsequenz, dass sie gesagt haben, die politischen Systeme, die sie eben bis dahin hatten, sind nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Also braucht man andere politische Systeme. Das erleben wir jetzt auch, wie gesagt, in Sri Lanka derzeit. Das wird wieder so kommen und das wird immer wieder so kommen. Auch die Französische Revolution war in Teilen ein Hungeraufstand. Nicht nur, aber eben auch. Und genau das erwarten wir für die nächsten 12 bis 24 Monate in diesen genannten Regionen.
Diesmal ist es eben nicht nur der Mittlere Osten, sondern eben auch Teile Asiens und der Subsahara-Region, Nordafrika. Wir haben schon eine Folge angesprochen, was passieren kann. Eben Revolutionen, Aufstände. Es können auch aber ganz andere Sachen passieren. Was wäre denn noch denkbar? Also was ich gelesen habe zum Beispiel ist, dass es, wenn es wenig zu essen gibt, die Wahrscheinlichkeit auch steigt, dass man sich kriminellen Organisationen oder Terrorgruppen anschließt.
Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir noch mehr Failed States erleben, also Staaten, die in ihren Grundstrukturen nicht mehr existieren und in denen Warlords, also regionale Herrscher, versuchen, stückchenweise das Land unter sich aufzuteilen. Das wäre so die schlimmste Situation, die man sich vorstellen könnte. Wir kennen das aus Somalia. Wir kennen das auch aus dem Versuch 1992 der Amerikaner, diese Strukturen zu verändern. Das ist damals massiv misslungen. Und es ist ganz schwierig eigentlich unter solchen Bedingungen dann überhaupt noch vernünftig, ja, auch Unterstützung für die Menschen in das Land zu bringen. Natürlich auch die politischen Strukturen zu stabilisieren, ist dann, weil sie einfach nicht mehr existieren, auch eben nicht machbar. Und genau aus diesen Gründen sollte es soweit nicht kommen. Also man muss den Beteiligten am Ukraine-Konflikt übrigens auch der deutschen Politik ganz klar sagen, wenn man eine weltweite Instabilität, eine globale Veränderung vermeiden will, also wenn man stabile Verhältnisse behalten möchte, dann muss man diesen Konflikt in den nächsten 4 Wochen definitiv beenden, weil man sonst nicht in der Lage ist, ausreichend Nahrungsmittel aus der Region in die betroffenen Länder zu bringen. Und bei allem Respekt für auch das Verteidigungs- und Selbsterhaltungsrecht der Ukrainer, das, was hier global an Problemen sich entwickelt, ist mit dem Ukraine-Konflikt in keiner Weise vergleichbar. Es ist so viel dramatischer. Also nur um mal die paar Zahlen ins Spiel zu bringen, das sind Zahlen der UNO, sind also keine von mir. Wir hatten bereits 2019 135 Millionen Menschen, die also akut vom Hunger bedroht waren. Heute nach der Pandemie sind es jetzt 276 Millionen Menschen und wir erwarten für den Ausfall der Nahrungsmittel jetzt in den nächsten Monaten ein Potenzial von 800 Millionen Menschen, die dann von Hunger bedroht sind. Wenn sich das hinauszögern und noch verlängern sollte, dann haben wir also definitiv über 1 Milliarde Menschen. Manche sagen sogar, also es gibt auch Zahlen von der UNO, bis zu 1,7 Milliarden Menschen, die dann weltweit von Hunger akut bedroht sind. Das wäre eine Katastrophe, die wir nirgendwo auf der Welt übrigens auffangen können, zumindest nicht in der Kürze der Zeit. Deswegen braucht es dringend ein Ende dieses Konfliktes in dieser Region, besser heute als morgen.
Das klingt ein bisschen so, als würden sich im Herbst auf einmal hunderte Millionen Hungernde Richtung Europa aufmachen.
Ja, wohin Menschen sich auf den Weg machen, das lassen wir vielleicht mal dahingestellt. Also zumindest ist es so, dass Menschen, die keine Perspektive mehr in ihrem Land sehen, natürlich sich irgendwie auf den Weg machen. Und ich denke, wir würden das alle tun. Das ist etwas typisch Menschliches. Und ich denke, wir werden es in Teilen zumindest mit solchen Migrationsbewegungen zu tun haben. Vielleicht noch nicht im Herbst, aber spätestens im nächsten Jahr, wenn dieser Krieg sich eben länger hinauszögern sollte, dann wird es sicherlich im nächsten Jahr ganz massive Probleme in diesem Bereich geben. Das ist keine Frage.
Vielen Dank an Sie auf jeden Fall. Haben Sie noch eine Prognose, die Sie vielleicht abgeben wollen, wie sich das nächste Jahr entwickeln wird, realpolitisch gesehen?
Ja, lieber nicht. Was die Konfliktfolgen betrifft aus dem Ukraine-Krieg, die sind so gewaltig, dass die Prognosen leider sehr, sehr unerfreulich sind. Und ich denke, es ist klar geworden, dieser Konflikt ist nicht nur ein regionaler, es ist nicht nur ein europäischer. Die Konsequenzen daraus sind global. Und wir können nur hoffen, dass wir also nicht zu lange mit dieser Konfliktsituation uns beschäftigen müssen. Die Nahrungsmittel sind für die Welt, für die Menschen der Welt enorm wichtig.
Tja, im Schnitt dauern Bürgerkriege 10 Jahre. Der Ukraine-Krieg hält jetzt seit 2013/14 an. Man darf also behaupten, eventuell geht es noch 1-2 Jahre. Leider.
Ja, nur wenn es länger, wie gesagt, dauert, sind die Konsequenzen enorm. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand auf der Welt verantworten kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall.
Sehr gerne. Schönen Abend.